So, ich grüße euch da draußen.
Hallo zusammen.
Heute geht's, glaube ich, in die dritte Runde mit dem Podcast. Dritte oder vierte, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ich glaube, mit Mike habe ich nämlich zwei gemacht. Deswegen dritte oder vierte Runde. Vor mir sitzt der Massis. Der Massis produziert richtig, richtig geile Holzbretter. Habe ich unter anderem auch bei mir hier stehen. Eins davon haben wir mal geschrottet, ne?
Ja.
Was leider dann kaputt gegangen ist. Ich dachte eigentlich, mit dem Auto drüber fahren, hält's aus, aber ist dann, aber es ist tatsächlich, glaube ich, in dieser Leimfläche da gebrochen. Ich glaube, ansonsten.
Nee, das ist direkt nebendran. Ich habe das ja.
Hast du das direkt nebendran gebrochen? Das nennt man Materialforschung, ne?
Materialforschung. Nachdem ich ja vorher noch richtig nass gemacht habt.
Haben wir das nass
gemacht? Ich hatte ja noch mit dem Dampfstrahler seid ihr da noch drüber.
Stimmt, wir haben es ja noch sauber gemacht.
Sauber gemacht, ja.
In der
Autowaschanlage.
Ja, in der Autowaschanlage. Aber einmal ausprobiert, was das Ganze so.
Dann komm.
Prozent. Das ist nur Wasser.
Ja.
Stimmt.
Aber dann 2 Tonnen Auto war vielleicht ein bisschen zu viel.
Ich glaube, hätten wir es anders gelegt, nicht längs, sondern quer, ich glaube, dann hätte es eventuell gehalten.
Ja, weiß ich nicht. Aber zumindest wäre es war ja ein Sternholzschneidebrett und da sind ja die Fasern, die halt aneinander hängen. Die Fläche ist ja relativ klein, die Druckfläche.
Ja.
Also Klebefläche.
Es ist dann nicht so ganz so heftig aneinander verbändelt, wie auch immer.
Ja, das ist halt genauso wie hier, wenn du jetzt so Fasern in die Richtung hast, das ist eher oder schwieriger kaputt zu bekommen, als wenn du halt eben nur die Stirnseite hast.
Okay.
Deswegen wäre das wahrscheinlich...
Hätte geklappt.
Hätte wahrscheinlich geklappt.
Naja, vielleicht probieren wir es mal aus. Können wir abwarten. Ich habe wieder, wie immer, ich glaube, jetzt habe ich 10 Fragen. Ja, es mussten 10 Fragen sein. Du hast es eben zum ersten Mal gesehen.
Ja.
Was denkst du? Passt.
Gut, passt, ja.
Ja?
Hau raus.
Ja? Fangen wir mit der ersten Frage an.
Fang an.
Okay. Thema Materialwahl. Haben wir kurz gerade schon mal drüber gesprochen?
Ja.
Welche Holzarten verwendet ihr für eure Schneidebretter und wie entscheidet ihr, welches Holz für ein bestimmtes Produkt geeignet ist?
Also, welche Holzarten wir verwenden, ist eigentlich relativ einfach. Wir nehmen keine exotischen Hölzer, also nichts, was irgendwie eine längere Fahrt hinter sich hat.
Also achtet ihr schon so ein bisschen auf den Fußabdruck?
Ja, ne? Absolut.
Ja.
Das heißt, die Hölzer, die wir benutzen, sind Eiche überwiegend, so das, was wir relativ häufig verwenden. Dann haben wir Nussbaum. Mhm. Allerdings haben wir dann auch amerikanischen Nussbaum, der zwar schon ein bisschen entfernt ist, aber sehr gängig ist. Wir haben einen französischen Nussbaum, den wir verwenden. Und dann aber auch noch in kleineren Mengen Lärche, Ahorn. Das ist eher so aus der Region.
Weißt du, was ich mir gerade für eine Frage stelle? Die ist mir gerade spontan reingekommen. Das sind immer die Schlimmsten.
Mhm.
Wenn jetzt jemand, sagen wir mal, ein großes Grundstück hat, hat da einen Baum, wo er sagt, oh, da habe ich Erinnerungen dran, würdet ihr rein hypothetisch das Holz verwenden können, um so ein Schneidebrett herzustellen?
Theoretisch ja, praktisch gar nicht so einfach, weil das Holz ist noch feucht. Das heißt, wenn es gefällt wird, ich habe hin und wieder mal so Anfragen, dass Leute sagen, hey, ich habe da noch so einen alten Nussbaum, der wird gefällt oder sonst irgendwas. Oder ein Obstbaum, was ja auch immer schöne Maserung mit sich bringt. Dann ist das zwar gut, aber der muss geschnitten werden, also quasi in Bohlen geschnitten werden und dann muss der trocknen. Und entweder du trocknest den, indem du den irgendwie lagerst, dann kann das aber, keine Ahnung, da brauchst du 10 Jahre oder 13 Jahre, bis das Ding irgendwann trocken ist. Oder du musst das Kammertrocknen. Aber selbst da muss das Ding schon, der ganze Stamm schon sehr, sehr lange vorher stehen.
Das wäre jetzt nicht so einfach zu sagen.
Okay. Das müsste man
aber
lange im Voraus planen.
Wenn jetzt rein hypothetisch jemand das schon gemacht hat und so weiter und der trocken ist,
kann ich das machen.
Okay. Vielleicht ist es für den einen oder anderen nicht uninteressant, ne?
Ja.
Also wenn es jetzt so ein Stück ist auf dem Grundstück, steht schon lange oder stand schon lange oder gehört den Eltern.
Hat quasi der Urgroßvater gepflanzt und Muskeln
so
gefällt werden, irgendwie sowas. Theoretisch ja. Theoretisch ja, gar kein Problem. Bis auf die Tatsache, dass halt eben trocken sein muss. Und das Holz muss halt gerade bei Schneidebrettern, das muss halt schon sehr trocken sein.
Misst man das auch mit so einem Gerät oder?
Ja. Ich habe da so ein Gerät, mit dem ich, wenn ich mir mein Holz kaufe, dann messe. Nicht immer, weil in der Regel ist es so, dass der Callcenter dir dann schon sagen kann, das hat eine Restfeuchte von, keine Ahnung, 10%. Okay. Dann ist das gut. Wenn es feuchter ist, dann wird schon wieder schwer.
Wenn es jetzt zu trocken ist, was passiert dann?
Wenn es zu trocken bröselig wird, ja, es wird irgendwann wird spröde und es wird halt relativ leicht und ist nicht mehr so ihr Ideal, wenn es zu trocken ist. Okay, so irgendwo zwischen 8% und 12% ist
gut. Lerne ich auch was dazu, ne?
Musste ich auch erstmal alles lernen.
Das glaube ich. Wir sind schon bei der Frage 2.
Ja, da waren noch zwei Teile, glaube ich, ja. Ne? Nee. Also die Frage war ja noch,
ja, woran welches mache ich Holz das fest für eine bestimmte Holzart für ein bestimmtes Produkt.
Ja, das stimmt. Ist nämlich auch eine interessante Frage, weil ich nicht alles für alles verwende. Also, als Beispiel, Lärche, wenn ich den Lärche verwende, ist in der Langholzvariante, also quasi in der Maserung, ein bisschen zu weich. In der Stirnholzvariante, Stirnholz ist immer ein bisschen härter, da verwende ich das, da kann ich dann Schneidebrett draus machen, aber Langholz mache ich nicht, weil es halt einfach weicher ist.
Wofür kannst du Lärche nutzen? Nur für?
Stirnholzbretter, okay. Ja, die werden halt
Stirnholzbretter waren die, wo man so einzelne
wo du die Jahresringe dann oben siehst. Okay. Ist halt quasi immer die Kopfseite sozusagen des Holzes. Und dann siehst du halt eben die Jahresringe auf dem Brett. Mhm. Und das ist halt härter als die Langholzseite.
Ah, okay.
Und deswegen verwende ich dann Lärche, wenn dann eben nur als Stirnholz.
War das so eine Testphase? Also so ganz am Anfang? Oder ist das so, weiß man das aus dem FF?
Das,
gerade für Schneidebretter.
Das weiß man, beziehungsweise das lernt man irgendwann.
Also Erfahrungswerte mehr oder
weniger. Ja, du brauchst ja Harthölzer. Hm. Und ich habe mich dann am Anfang auch schon klar erkundigt, was sind denn ideal die besten Hölzer, die ich dafür verwenden kann. Und es gibt auch Tabellen, wo eben die Härtegrade dann aufgelistet sind. Und dann geht's halt immer weiter. Und irgendwann zählt es auch nicht mehr zum Hartholz. Und so soll schon Hartholz sein, aber idealerweise schon so auf Eiche oder Nussbaumniveau. Und dann wird's halt immer weicher.
Na, okay.
Und je weicher, umso mehr siehst du halt dann die Schnitte. Das willst du ja dann auch nicht.
Bin gerade total geflasht von den Infos schon.
Und was vielleicht auch noch dazu kommt, wir verwenden ja auch französischen Nussbaum.
Ja.
Und der hat eine ganz extreme Maserung. Du hast selbst innerhalb der Bohle sehr unterschiedliche Farbtöne und Maserungen in dem Holz drin.
Gibt's auch Rotholz eigentlich?
Du meinst so richtig
rot? Aber rot, das ist eher so Teakholz, glaube ich, ne?
Ja, oder Robinie, irgendwie sowas. Das ist ja auch so ein bisschen rötlich. Aber
gibt es eigentlich so verschiedene Farben an Hölzern?
Ja.
Oder werden die dann speziell eingefärbt? Frage ich mich gerade,
nee, es gibt schon
ob verschiedene. So Holzbretter auch gibt, die so ein bisschen in die bläuliche Richtung gehen oder in die grüne Richtung?
Nee, bläulich, grünlich nicht so sehr. Aber halt so ein bisschen ins Rötliche gibt es da schon was. Es gibt auch sehr dunkle Hölzer, aber das sind dann meistens irgendwelche exotischen Hölzer, was irgendwie so Robinie oder...
Würdet ihr sowas verarbeiten, wenn jemand jetzt sagt, ich habe das, oder ist das eher so ein da nachhaltig mehr oder weniger?
Ja.
Aber ich meine, wenn das Produkt eh schon da wäre oder das Ausgangsmaterial?
Ja, am Ende ist es ist ja schon.
Es ist ja schon irgendwie
gefällt und genau. Ist ja schon da. Dann, also ich war noch nicht in der Situation. Könnte sein, dass ich es dann mache, aber ich reiß mich jetzt nicht drum, ganz ehrlich.
Aber wäre ja auch mal so ein Testballon, ne, wenn du jetzt sagst, okay.
Ja. Es gibt ja auch Wettbewerbe, die mit exotischen Hölzern arbeiten und so weiter. Und da bin ich halt raus und mache ich nicht, will ich nicht.
Okay. Das ist eine eindeutige Aussage, ne?
Ja. Und wie gesagt, bei dem französischen Nussbaum mit diesen unterschiedlichen Maserungen, da siehst du halt schon beim Zusammenbauen, dass das halt ein sehr schönes Langholzbrett geben könnte. Oder wenn sogar bei den Messerleisten, wenn du so ein Stück hast, das du für ein Schneidebrett vielleicht nicht verwendest, weil ein Astloch drin ist, dann kannst du damit auch eine sehr schöne Messerleiste machen, weil da schneidest du ja nicht drauf.
Aber die habe ich hier hängen, die muss ich auch mal, muss man die auch einwachsen?
Ja, wäre ganz gut, hin und wieder mal.
Okay.
Weil Holz wird ja generell mit.
Darfst du dir das nicht anschauen gerade? Weil die ist natürlich echt immer.
Ja klar, du
gehst dran, ab, ne, wie auch immer.
Aber es funktioniert
super.
Ja, aber es trocknet halt mit der Zeit eh aus. Und vor allem, wenn dann irgendwie Sonne draufkommt und so weiter, dann trocknet Holz ja mit der Zeit aus.
Deswegen, arbeitet, ne?
Genau. Und deswegen brauchst du dann wieder ein bisschen Feuchtigkeit.
Ich glaube, mit deinem Bienenwachs habe ich den auch mal eingehört. Deswegen habe ich keinen mehr gehabt.
Jetzt was knapp, hätte ich was mitgebracht.
Habe ich dir.
Hast du?
Ja.
Scheiße.
Hat er wieder vergessen. Alles gut.
Kommt vor.
Das kommt vor. In den stressigen Zeiten gerade. Die Herkunft der Rohstoffe, ja. Haben wir eben schon mal ganz kurz drüber gesprochen.
Genau.
Wo ihr euer Material so herbekommt.
So regional wie möglich.
Okay.
Was aber natürlich nicht immer geht, im Sinne von, also wenn ich jetzt den französischen Nussbaum hole, dann ist der natürlich...
Irgendwo aus Frankreich wahrscheinlich.
Irgendwo aus Frankreich, aber ich kaufe den nicht in Frankreich. Also ich fahre nicht nach Frankreich und kaufe dann den französischen Nussbaum, sondern ich kaufe den bei dem Händler bei mir um die Ecke. Also
aber wenn es geht, ihr sitzt ja in Soest.
Wir sitzen in Soest.
Sauerland ja nicht weit.
Richtig.
Dann habt ihr wahrscheinlich auch viele Hölzer so aus dem Sauerlandbereich.
Ja,
wahrscheinlich,
die Eiche, die holen wir aus dem Sauerland. Genau, und da gibt's auch ein paar Sägewerke.
Aber obwohl da gar nicht mehr so viele Bäume sind gerade, ne?
Ich war ja letztens das, was halt extrem gelitten hat in den letzten Jahren, ist halt so Fichte, Tanne.
Kyrill und der...
Ja, was da so alles in den letzten Jahren war.
Der Borkenkäfer hat da, glaube ich, auch ganz schön gewütet. Ne?
Ja, also wenn du jetzt zwischen Sauerland fährst, da siehst du schon sehr, sehr viele...
Ja, ich habe das letztens gesehen, beziehungsweise nicht
aber
gesehen.
Aber es ist halt viel Fichte, Tanne, was da halt eben kaputt gegangen ist.
Schade eigentlich, ne? Aber... Muss alles wieder neu aufgeforstet werden und wird das hoffentlich wieder. Legt ihr viel Wert auf nachhaltige Forstwirtschaft und regionale Quellen? Ziemlich, glaube ich. Ne?
Ja, absolut. Also deswegen ja auch so regional wie möglich, wie es geht. Und halt eben auch aus den Sägewerken und von den Händlern aus der Region. Das heißt, ich fahre auch nicht nach Tschechien oder sowas und suche da das Holz aus und lasse es dann hierher liefern und so.
Aus der Region. Habt ihr in der Firma so ein bisschen was auf Lager oder ist es so?
Ja, wir machen das so,
dass ich... Just-in-time-mäßig.
Ja, wobei wir halt immer Stämme kaufen. Also wir kaufen keine vorbesäumte Ware, was dann quasi schon so halb fertig ist, sondern komplette Stämme. Und so ein Stamm kann zwischen, keine Ahnung, 0,5 oder 1 Kubik liegen oder ein bisschen mehr, je nachdem. Und dann hält das auch ein paar Tage. Aber ansonsten ist es nicht so, so viel Platz habe ich auch gar nicht, dass ich jetzt mir so 3 Stämme Eiche hinlege und dann irgendwie abarbeite, sondern ich versuche das halt immer so ein bisschen just in time. Ja. Der eine ist fertig, dann muss der nächste kommen und dann wird gleich weitergearbeitet.
Habt ihr jetzt wahrscheinlich so vor Weihnachten viel zu tun, ne?
Ja.
Das ist auch gut.
Ja, es ist gut.
Jetzt nochmal kurz zum Herstellungsprozess.
Ja.
Den Produktionsprozess der Schneidebretter. Von der Holzauswahl bis zum fertigen Produkt beschreiben. Also, das ist ja wahrscheinlich, dass ihr, wenn ihr jetzt Eiche habt, fährst du dann zum Sägewerk oder, ich kenne mich da jetzt nicht aus.
Also es ist, die Eiche sieht ja auch immer wieder mal unterschiedlich aus. Und je nachdem, auch welche Art von Brett ich baue, nehme ich dann teilweise unterschiedliche Hölzer. In der Regel, also es gibt auch verschiedene Qualitätsstufen, mehr Astlöcher oder weniger Astlöcher. Oder so in letzter Zeit habe ich mich so ein bisschen versteift auf dieses Thema Stirnholzbretter, weil die halt sehr gut laufen und weil das halt etwas ist, was wir...
Sind die langlebiger? Oder kann man da überhaupt irgendwie nicht zu äußern?
Eine ja, Langlebige und das andere nicht? Also Stirnholz ist, wie vorhin
härter gesagt,
ist härter.
Ja.
Und deswegen sieht man auch die Schnitte so gut wie gar nicht. Gleichzeitig ist aber auch messerschonender, weil man eben nicht in die Faser schneidet, sondern also nicht die Faser kaputt schneidet, wie sie hier, sondern quasi zwischen die Faser schneidet. Und das Ding hält ewig. Ja, wenn du so ein Schneidebrett hast, wenn man nicht gerade mit dem Auto drüber fährt, hält halt so ein Ding ewig. Und du kannst auch jederzeit wieder nachschleifen und ein bisschen, wenn es ein bisschen Pflege kriegt, dann hält das sowieso ewig. Und da ist halt so bei der Holzauswahl, ich hole mir in der Regel Leistenware an Eiche. Mhm. Das heißt, das ist so eigentlich die höchste Qualitätsstufe, die du kriegen kannst. Möglichst kein Astlöcher, sehr sauberes Holz. Und damit kriegst du halt wirklich schöne Stirnholzbretter raus.
Ich habe eben so überlegt, ich weiß nicht, ob es das gibt, jetzt so in dem Holzbereich, ich denke mal nicht, aber es gibt ja im Weinbereich, dass man sagt, okay, die Jahressorte ist super, gibt es sowas bei
gibt's nicht, ne?
Nee. Dass man irgendwie sagt, okay, die sind irgendwie härter, schöner, keine Ahnung was.
Nee, so in der Form nicht, aber...
Aber es gibt doch bestimmt Waldgebiete in Deutschland, wo man sagt, okay, da... ist aus irgendwelchen Gründen auch immer die Holzqualität besser als in anderen Wäldern.
Ja, es hängt auch damit zusammen, wie schnell der Baum wächst. Also wenn der Baum schneller wächst, sind die Jahresringe irgendwie größer.
Mhm.
Und dann ist der Baum an sich auch ein Ticken leichter, das Holz an sich. Oder die Dichte ist nicht so hoch. Also wenn du halt Stämme hast, die halt eben sehr langsam gewachsen sind.
Das ist ja schon so ein bisschen Philosophie für sich, ne? Welches Holz jetzt passt und welches
geeignet ist. Wobei du jetzt nicht hergehst und sagst, ich misse jetzt mal die Dichte exakt aus und genau das für das dann nicht. Aber du kannst halt zumindest so mal wie bei der Lärche. Lärche ist zum Beispiel relativ leicht im Verhältnis oder im Vergleich zu einem Eichebrett, weil auch da die Jahresringe breiter sind, dicker sind.
Das heißt, umso kompakter eigentlich, umso
härter wird's dann auch.
Und besser? Oder ist es so eine Mischung zwischen weich und hart? Weil du eben sagtest, dass das Messer nicht messerschonender ist, hat ja wahrscheinlich auch ein bisschen damit zu
tun. Ja, gerade bei Stehholzbrettern ist da ist eigentlich relativ egal. Also es soll auf der einen Seite hart genug sein, damit du halt eben nicht so tiefe Schnitte reinbekommst. Die sind sehr minimal eigentlich. Gleichzeitig aber auch sollst du die Messer schonen. Und wenn du jetzt ein extrem hartes Holz nimmst, es gibt ja, keine Ahnung, Mooreiche oder sowas, könntest du ja theoretisch auch machen, ist aber richtig hart, also extrem hart. Und
Das, was so im Wasser liegt, ne?
Und genau. Das ist wirklich extrem hart.
Schon mal mitgearbeitet?
Nee, leider nicht.
Oder?
Leider, ich hätte gern so ein Stück, um damit mal zu arbeiten.
Vielleicht haben wir hier irgendeinen Hörer, der ein Stück.
Also wenn jemand da was über hat, ich nehme das gerne. Ist nicht so einfach zu bekommen, ist auch sehr teuer und für Schneidebretter eigentlich nicht wirklich geeignet.
Aber so ziemlich dunkel, glaube ich, ne?
Ja, es ist fast schwarz eigentlich.
Ja, also wenn einer da ist, gerne mal melden.
Kann man mit Sicherheit schicke Sachen machen, da auch so eine Magnetleiste oder sowas für ein Messer oder ein Messerblock. Das wäre halt schon eine schöne Sache.
Da strahlen die Augen
sehr. Ja, das strahlt besser.
Es ist ja schön, dass es so noch ist, ne?
Ja.
Ja, das ist ja nicht bei jedem so.
Ja, sonst, ja.
Das merkt man, dass die Leidenschaft drin hängt.
Ja. Aber so vom Prozess her, von deiner Frage her, es gibt halt Hölzer, die eignen sich für, keine Ahnung, Langholzbretter schön besser oder halt eben für Stirnholzbretter. Französischer Nussbaum, wenn du ein schönes Langholzbrett hast und Servierbretter, kennst du hier, die sind ein bisschen länger mit den Schrägen, mit der schwarzen Kante. Ja. Da hast du teilweise Maserungen drin, die sehen halt mega aus. Das ist halt richtig schön.
Ja, müsste man eigentlich nochmal so ein bisschen aufarbeiten und mal zeigen,
wie
das Ganze ausschaut. Kann man die eigentlich lackieren? Also jetzt die Bretter wahrscheinlich, also diese Arbeit, aber also, diese Servierbretter bestimmt, ne?
Theoretisch kannst du alles lackieren, aber das ist dann nicht mehr so Lack und wenn du dann darauf dein Essen zubereitest und so.
Holt das nicht meistens immer noch so ein bisschen das Crispy raus?
Das macht das Öl.
Das Öl, tatsächlich.
Wenn du tatsächlich, du hast einen, das siehst du bei den französischen Brettern, siehst du das sehr gut, bei Eiche siehst du das auch sehr gut, wenn die im Rohzustand sind, also quasi geschliffen.
Sehen die so trocken
dann,
oder so,
genau,
so
matt aus, ne? Matt, gräulich, da ist nicht viel Farbe drin, hat auch so seinen Charme, aber wenn du die dann ölst, dann poppen richtig die Farben raus. Dann
das
hast
ist
du
richtig, so richtig wie polierst, ne? Sieht das dann aus?
Ja, mehr eigentlich sogar. Also das sieht, ja, also mehr polieren ist ja, dann wird's ja nur, das ist zwar ein Autolack oder so, wenn du polierst, dann siehst du ja, es glänzt mehr.
Aber das holt dann das richtige
raus. Das holt richtig die Farben raus. Und da hast du einen richtig starken Kontrast.
Ich habe gerade sowas im Kopf, wo ich so eins mal gesehen, ich glaube dunkelbraun mit auch solchen Maserungen drin. Und habe ich es im Kopf gehabt gerade. Weil mir jetzt nicht sicher, ob es lackiert ist oder ob es eingeölt ist. Gibt ja was, welche Verfahren gibt es denn? Wachsen, Öl?
Ja, im Prinzip.
Das ist beides, ne?
Oder? Im Prinzip eigentlich nur Ölen. Also es gibt ja, du kannst verschiedene Qualitätsstufen kaufen draußen. Du kannst Bretter kaufen aus Eiche, die sind aber weder geölt noch gewachsen noch gar nichts. Da empfiehlt es sich, das selbst zu machen. Und dann, wir machen das so, wir ölen die, und zwar mehrfach, bis eben kein Öl mehr eindringt. Und das ist bei einem Stirnholzbrett, geht da deutlich mehr Öl rein, also wie gesagt, die Kante oben, zieht halt rein. Und das machen wir so lange, bis halt eben nichts mehr reinzieht. Und dann lasse ich das einen Tag stehen. Und alles, was da noch oben drüber ist, das wische ich weg. Und dann wird es nochmal gewachst. Und dann hast du eine schöne...
Das heißt, alle Poren, alles eigentlich...
Dicht machen.
Dicht.
Genau.
Dass da nichts eindringen kann.
Genau. Du hast halt dann... Leinöl härtet ja aus. Ja. Und das ist auch das, was wir verwenden können. Irgendwie sonst hast du dann ein hochwertiges Salatöl, das ist sogar ein Bio-Leinöl. Und das lassen wir halt eben da reinlaufen. Und dann machen wir die Wachsschicht drauf.
Und dann ist es richtig versiegelt.
Genau, und diese Wachsschicht, die besteht halt eben auch aus diesem Leineöl Biobienenwachs. Und das mache ich vorher sogar warm, dass es schön flüssig wird und mache das dann nochmal drüber. Lass das dann nochmal einen Tag stehen und poliere das dann weg. Und dann hast du eine schöne Versiegelung.
Also man merkt sehr viel Handarbeit.
Sehr viel Handarbeit.
Ja.
Und merkst halt richtig, du kannst halt Wasser draufschütten, das Wasser zieht nicht rein, das perlt ab. Du kannst ja quasi das Brett kippen und dann läufst du wieder runter.
Hätte ich jetzt in meinem Auto auch gerne. Das habe ich versucht, letztens zu wachsen, zu polieren, aber.
Ist ja, stimmt eigentlich, beim Auto ist es ja genauso. Du kannst ja dann auch quasi wachsen lassen und dann, wenn es regnet, perlt das Wasser ja auch ab.
Im Endeffekt ist das gleiche Prinzip, ne?
Ja.
Dass auch da jetzt im Lack keine Fremdstoffe reinkommen und fest
Genau. Eigentlich das gleiche Prinzip, ja. Nutzt sich genauso ab. Deswegen muss man das Auto regelmäßig nochmal nachpolieren oder wachsen und das Brett, Schneidebrett auch.
Mann, wir lernen heute viel mehr als gedacht.
Wahnsinn.
Ja. Oh, Thema Qualitätskontrolle. Welche Maßnahmen ergreift ihr, um die Qualität und die Langlebigkeit eurer Schneidebretter zu sicherzustellen?
Ja.
Außer jetzt mit dem Auto rüberzufahren.
Also zum einen gibt es halt die Qualität und die Qualitätskontrolle. Bei der Qualität ist es so, dass wir halt schon sehr genau darauf achten, welche Hölzer wir nehmen. Also ich meine jetzt nicht, ob es jetzt eine Eiche ist oder sonst irgendwas, sondern dass wir da die Stellen wie Astlöcher und so weiter immer rausarbeiten. Funktioniert nicht hundertprozentig, ist ganz klar, weil manchmal entsteht das halt ganz zum Schluss, wenn du dann final nochmal hobelst, dann hast du vielleicht eine Kleinigkeit, aber angefangen von der Auswahl der Bretter, ich habe gesagt, in der Regel haben wir Leistenware, was halt eben fast astfrei ist.
Das heißt, im Endeffekt ist die erste Stufe der Qualitätskontrolle schon der Einkauf.
Der Einkauf, also ja. Qualität also, in Art.
Ihr kauft da
also,
schon die A-Ware ein, im Endeffekt,
genau.
Um sicherzustellen, dass ganz am Ende des Prozesses eigentlich schon sehr gute Ware rausgeht.
Ja, okay. Und da ist halt, also der Preisunterschied ist ja schon immens, ob du jetzt eine A-Ware kaufst oder B-Ware oder C-Ware. Bei C-Ware ist natürlich mehr Verschnitt, weil du halt mehr Sachen rausschneiden musst. Aber wir holen dann gleich die A-Ware. Und dann hast du, wenn du ein Brett machst, du hast halt wirklich eine absolut klare Oberfläche. Du hast keine.
Das irgendwo ein bisschen Makel sein kann, in Anführungsstrichen.
Kann auch gut aussehen.
Ich wollte gerade sagen, ist da im Endeffekt auch vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ne?
Manche ja, wenn du, ja sogar. Ja, wenn du so einen Esstisch hast und du hast dann solche Astlöcher drin, die dann eben auch gefüllt sind, so weiter, alles schön. Sieht super aus. Bei einem Schneidebrett, es sieht klar, sieht es da auch gut aus, aber du füllst die ja dann irgendwie mit Kit oder sonst irgendwas.
Ja, musst du wieder auffüllen.
Und das willst du halt eben auch nicht, wenn du dann eben mit deinem Messer drauf schneidest. Dann könntest du ja auch ein Kunststoffbrett nehmen und dann hast du wieder, deswegen willst du das nicht. Und das ist zum Beispiel die erste Stufe, dann, wenn wir das dann abarbeiten, ist halt so, dass wir, was den Leim angeht zum Beispiel, wir nehmen einen D4-Leim, also einen absolut wasserfesten Leim. Oft wird dann D3 genommen, der ist zwar auch wasserresistent quasi, aber D4 ist so die höchste Stufe an wasserfesten Leim. Und wir haben lebensmittelzertifizierten Leim, was eher auch selten ist.
Ist das irgendwo gekennzeichnet? Oder ist das, ich meine, in Deutschland ist ja fast alles kennzeichnungspflichtig, ja. Ne?
In dem Fall ist es tatsächlich ein amerikanischer Leim, weil es hier in Deutschland oder keinen deutschen lebensmittelzertifizierten Leim gibt. Ach. Zumindest ist mir das nicht bekannt. Ich kenne nur den einen. Habe auch schon lange danach gesucht, aber ich kenne den einen. Mhm. Das ist ein amerikanischer und der ist lebensmittelzertifiziert, nach amerikanischen Standards zertifiziert.
Ja, dann manchmal halt ein bisschen anders als in Deutschland, ne?
Ja, aber in dem Fall halt eben höher, weil es ist hier, weil hier findest du keinen deutschen Leim, irgendwie sowas, so ein Ponal oder was weiß ich. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir nehmen. Da gucken wir halt, dass wir möglichst eine hohe Qualität haben. Was wir auch machen, wir schleifen sehr intensiv. Hast du, glaube ich, mal sogar gesehen. Wir haben geschliffen und geschliffen und geschliffen. Dann machen wir das Ganze nochmal nass. Dann kommen die Fasern raus. Dann wird es wieder rau.
Und dann nochmal rüber.
Und dann nochmal schleifen, damit es dann später nicht mehr rau wird, wenn du halt darauf arbeitest. Also quasi nochmal schleifen und dann die Qualitätssicherung. Mhm. Wenn dieser Prozess durch ist, die Kanten gefasst, alles ist geschliffen und so weiter, alles ist schön schön glatt und smooth und Stempel ist drauf, dann haben wir oben bei uns in der Werkstatt einen extra Qualitätssicherungstisch. Da kommt erstmal alles drauf.
Wie lange dauert das? Also jetzt mal, die Frage habe ich dich noch nie gestellt oder dir noch nie gestellt. Aber wenn jetzt wenn du jetzt so einen Holzbalken da hast und du jetzt sagst, okay, von Stufe 1 bis zum Endprodukt. Was ist das so für so ein Zeitraum? Wie kann man sich das vorstellen? Oder was für eine Zeit ist das?
Also vom Zeitraum?
Wenn du jetzt sagst, du hast jetzt ein Holzbrett da und könntest 24 Stunden am Tag arbeiten und würdest so ein Ding da fertig machen.
Ich habe Trockenphasen dazwischen. Von daher
ist kannst es so, die kalkulieren, die kommen mit rein. Auch die Trockenphasen.
Ja. Also klassisches Beispiel ist, wenn jemand kommt und sagt, hier dein Beispiel, was du vorhin hattest, hier ist ein Stück Holz, mach mir damit was. Dann müsste er locker mit 5 bis 7 Tagen rechnen, bis das Ding fertig ist, wenn ich direkt damit anfangen würde.
Handarbeit.
Es muss trocknen. Es trocknet dann über Nacht. Also
das wollte ich den 24 Stunden. Zuhörern nur mal gerade sagen, dass es wirklich auch mal eine Zeit lang dauert. Ne?
Es dauert.
Das ist nicht
man könnte es auch schneller machen, indem man wenn man es verleimt hat, eben ja quasi mit Dampf, mit Hitze, dann auch dazu bringt, dass der Leim schneller abbindet. Machen wir aber nicht, sondern es wird geleimt, es wird in die Zwingen gepackt und dann steht das bei uns in unserer Trockenkammer, die jetzt nicht ewig auf Temperatur gebracht wird, sondern einfach nur gerade im Winter wird es halt auf eine normale Temperatur gebracht, um 20 Grad.
Nur noch zu normal
und dann, aus. Ja, und dann lassen wir das 24 Stunden da stehen, bis alles schön angetrocknet ist, angezogen ist und dann hält das Bombe. Und so geht's dann auch mit dem, habe ich ja eben schon gesagt, mit dem Leim. Also ein Ding, dann kommt das Wässern, dann bleibt das auch wieder über Nacht stehen, bis alles richtig trocken ist, um es dann nochmal zu schleifen. Dann wird's geölt, dann bleibt es halt wieder über Nacht, dann wird's gewachsen, dann bleibt es wieder über Nacht.
Sehr aufwendig auf jeden Fall.
Ja, das kostet ein bisschen Zeit.
Ja, das ist klar.
Aber so kriegst du halt eben das perfekte Ergebnis her.
Und das ist es auch.
Ja.
Also das ich bin auch, zumindest total happy.
Also auch das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Also wir können nicht viel und günstig. Was wir aber können, ist möglichst perfekt. Und das machen wir. Wir machen auch nichts anderes außer Schneidebretter. Also keine Tische oder so.
Die nächste Frage habe ich dir schon mal gestellt. Das habe ich dich schon mal gefragt, ne? Ob du nicht mal Bock hast auf was anderes. Außer Schneidebretter oder sagst du klipp und klar, ihr seid spezialisiert.
Wir sind spezialisiert auf Schneidebretter. Das, was wir
jetzt, finde ich auch gut.
Was wir jetzt seit kurzem jetzt haben, ist halt eben Messerblöcke, was aber halt absolut dazugehört. Du hast halt, wenn du dein Schneidebrett hast.
Messerblock auch mit Magnet, oder?
Auch mit Magnet. Okay. Also kompletter Block. Und da haben wir zum Beispiel letztens für einen Kunden gemacht, aus der gleichen Bohle, aus Nussbaum, ein Sternholz-Schneidebrett, ein Langholz-Servierbrett und ein Messerblock.
Alles aus einem.
Aus quasi aus einer Bohle haben wir das dann zusammengestellt. Du hast halt den kompletten gleichen Farbverlauf. Das heißt, wenn du das bei dir zu Hause stehen hast, dann ist es halt
das natürlich Eindruck,
farblich identisch. Das sieht halt super aus.
Das glaube ich. Guck mal, das war schon das, was die Frage
habe ich schon vorweggenommen
gerade, ja. Wie das aussieht mit maßgefertigten Schneidebrettern.
Ja. Machen wir relativ häufig. Mache ich auch gerne, weil dann kommt auch immer wieder Abwechslung rein, weil ja dann wieder die überlegen musst, okay, wie mache ich jetzt dieses Maß und jenes? Und
kommt so aus dieser Mononität, gibt es das Wort?
Monotonität?
Ja, gibt es das? Ich weiß nicht. Also aus dem monotonen Arbeiten kommst du dann einfach ein bisschen raus und hast noch ein bisschen Abwechslung. Das ist auch gar nicht schlecht.
Von daher so Einzelanfertigung und so, gerne.
Pflege der Schneidebretter.
Pflege.
Welche Pflegeempfehlungen gibt ihr euren Kunden, um die Lebensdauer und die Qualität der Schneidebretter zu erhalten? Den Wachs. Würde ich jetzt mal behaupten.
Wachs.
Und natürlich ein bisschen Aufdruck.
Das ist auf.
Ja, wie man das Holz behandelt, ne? Nicht mit dem Auto überfahren und,
nicht mit dem Dampf
drüber gehen
und
kein Hackbrett, ne? Gibt's sowas eigentlich?
Ein Hackbrett?
Ja.
Bei uns jetzt nicht, aber grundsätzlich.
Da würden wahrscheinlich die Füße unten wegfallen, ne?
Oder? Im Prinzip ist es das Gleiche, nur dicker. Eichebrett, also noch dicker.
Okay.
Wird dann allgemein als Hackbrett bezeichnet, weil es dann einfach, ich kann nicht genau sagen, woher das kommt, aber ich schätze mal früher aus den Metzgereien, die hatten ja quasi immer so einen Hackblock und das war in der Regel ein sehr dickes Eiche-Stirnholzbrett oder ein Block.
Das ist echt so?
Ja, die waren
so ein Okkulüt.
Die haben aber immer drauf rumgehackt.
Ja, ja.
Mit der Zeit ist halt immer so eine Kuhle entstanden. Dann haben sie wieder abgeschliffen und das ist halt immer kürzer geworden, immer kleiner geworden. So, da kommt es, denke ich, her, gerade aus den Metzgereien, weil sie halt auf dem Fleisch rumhacken.
Ja, was du ja
zu Hause eigentlich nicht so wirklich machst.
Zumindest früher war das vielleicht ein bisschen anders. Ne?
Ja, wenn du ein eigenes Schwein geschlachtet hast.
Genau, eigenes Schwein, eigenes Rind, wie auch immer.
Ja, aber jetzt
ein Reh irgendwo.
Macht keiner. Noch nicht mal ein Huhn oder so.
Jetzt nicht mehr.
Du nimmst vielleicht mal ein Huhn auseinander und schneidest mal die Keule ab oder sowas. Aber grundsätzlich von der Pflege in die Spülmaschine sowieso nicht. Interessanterweise haben wir immer wieder auch mal Kunden die Frage, ob sie es in die Spülmaschine stecken können. Nein, Holz gehört nicht in die Spülmaschine. Nein.
Gibt es die Leute, die das machen?
Ja, gibt es auch.
Also mit der Qualität der Schneidebretter, wie du die am besten pflegen kannst.
Ja, auch genau.
Mit Öl oder
am
mit
besten, am besten, das Beste ist, wenn du halt das Brett benutzt, gar nicht mit Spülmittel oder sowas rangehen, weil es greift halt auch das Holz an. Normalerweise reicht das vollkommen, wenn du mit warmem Wasser oder einem Lappen, feuchten Lappen mit heißem Wasser einmal abwischen. Wenn du mal, keine Ahnung, fettigen Fisch hast oder so, und du sagst, du willst gerne ein bisschen intensiver reinigen, kannst du das auch machen. Also nimmst tatsächlich einen Lappen, machst ein bisschen Spüli drauf und machst das sauber.
Aber wir hatten ja mal drüber gesprochen, dass wenn jetzt ein Kunde da ist, beim ersten Mal, falls jetzt irgendwie was sein sollte oder so,
ja.
es die Möglichkeit gibt, dass der Kunde euch das schickt
und
ihr das nochmal einmal wieder auf Vordermann bringt.
Genau, bieten wir jedem Kunden an. Das ist einmal gratis quasi. Also wenn es wirklich so nach, in der Regel ist ja ein Jahr, zwei Jahre oder sowas, oder wenn du es halt tatsächlich mal nicht pflegst und hackst drauf rum oder irgendwas, was auch immer passiert, einschicken. Wir schleifen es neu, versiegeln das und dann sieht es aus wie am ersten Tag und dann schicken wir es gerade dem Kunden wieder zurück oder er kann es abholen. Das machen wir komplett gratis. Also das Einzige, was der Kunde beim ersten Mal, das Einzige, was der Kunde dann zu zahlen hätte, wäre die Versandkosten. Ja. Wobei, wenn das vorbeibringt, dann auch nicht. Aber das machen wir.
Das ist auch schön.
Ja.
Das ist auch sehr selten, ne?
Ja, aber das ist halt einfach, die Bretter so, wie wir die bauen, das ist quasi wie so eine Art Garantie.
Mhm.
Also wir wissen, die Dinger halten ewig. Du kriegst die quasi nicht kaputt. Und deswegen sagen wir einfach, ja, wir bieten das an. Also wenn jemand wirklich dann sagt, es ist soweit, also es wird tatsächlich wird's gar nicht so häufig angenommen, weil es halt eben nicht notwendig ist.
Ja gut, die Benutzung, sage ich mal, im Alltag ist natürlich jetzt auch nicht so extrem wahrscheinlich.
Ja, wir hatten letztens tatsächlich einen Kunden, der gesagt hatte, er hätte es gerne ein bisschen aufbereitet, weil er da einen total heißen Topf draufgestellt hatte. Oder der Mann hat es draufgestellt und so. Und da war er so ein bisschen schwarz.
Ja gut, das kann man natürlich verstehen, ne?
Ja, aber das ist... Schlaf mal drüber.
Und dann ist weg.
Genau, es wird wieder geölt, gewachst und sieht aus wie neu. Also es ist dann tatsächlich, es sieht exakt aus wie neu. Und das ist dann auch nicht dünner. Also wenn du dann 4 cm Brett hast, dann nimmst du dann einen halben Millimeter ab oder wenn selbst wenn es ein Millimeter ist.
Das Schneidebrett, wo wir rübergefahren sind damals zu dem Test, das war das ja auch von hier. Danach hast du mir ein anderes gegeben. Bin ich hier immer noch ein bisschen, war eigentlich hier immer noch ein bisschen hinterher, weil das erste von der Maserung, so vom Design schon geil aussah.
War schöner als das, was du jetzt hast?
Ja.
Okay.
Aber.
Nee. Ja, die sehen eh alle sehr unterschiedlich aus. Ja,
aber das war schon so, wo ich da gesagt habe, ah.
Ich hab das noch da. Das steht noch bei mir.
Zusammenkleben wieder.
Ja, das ist eines meiner, das wird irgendwann mal machen und tatsächlich dann auch aufnehmen. Das sind ja zwei Stücke und so ein kleines Stück. So ein kleines Stück ist noch an der Ecke rausgebrochen.
Echt?
Ja, die
drei. Ich hab tatsächlich nur das in der Mitte.
Und das ist einmal so quer durch.
Ja. Vor allem also ist es ja nicht so hartkantig durch.
Genau, das geht ja so zickzack. Das sind ja die einzelnen Fasern, die so nach oben gehen. Und da bricht es halt an den Fasern. Es ist nicht die Leimfuge, die da kaputt geht.
Nee, sonst ist irgendwo anders ist das.
Sondern geht da so durch. Und an der einen Seite ist so ein kleines Eckding noch rausgebrochen. Und das habe ich da. Und dann werde ich es irgendwann wieder zusammenbleiben.
Ja, gespannt.
Das wirst du dann auch nicht mehr erkennen. Das wird dann so aussehen wie vorher auch.
Cool, cool.
Muss das nochmal machen. Das ist so der einzige Punkt.
Welche Initiativen verfolgt ihr im Bereich Nachhaltigkeit und Umweltschutz während der Produktion? Wir hatten schon mal kurz drüber gesprochen. Während der Produktion ist natürlich, da kann man nicht viel machen. Ich meine, Sägemaschinen in Anführungsstrichen,
wenn die Säge
und so weiter und so fort.
Genau, das.
Aber im Nachhinein, das weiß ich, dass eure ganzen Verpackungssachen alle ökologisch sind, Papier, kein Plastik mehr, ihr achtet schon auf.
Also wir hatten ja darüber gesprochen. Das erste ist, ich kaufe nicht Hölzer von irgendwie, die dann noch weit weg gefahren werden müssen.
Ja,
und keine exotischen Sachen und so weiter. Aber was wir halt eben auch haben, dass unsere ganze komplette Verpackung, angefangen von dem Packpapier, was wir erstmal nutzen, um das Produkt einzuwickeln. Unsere Kartonage, die wir dann verwenden, ist
das fand neutral. Das fand ich ganz praktisch. Und ich habe es ja auch selber gesehen, dass wirklich dass ihr Verpackung besorgt habt oder lasst anfertigen, wo wirklich dann auch kein großartiger Platz mehr ist. Ne?
Genau.
Ich kenne manch anderen Hersteller oder Lieferanten mit dem großen A.
Da
kommt dann so ein Produkt in so einem Karton.
Genau. Das wollte ich nicht. Deswegen habe ich mir Kartons machen lassen für die Bretter, wo die Bretter halt genau reinpassen. Das heißt, ich brauche kein Füllmaterial, kein gar nichts.
Gar nichts.
Sondern mach das Ding zu, brauche auch keinen Karton für das Brett und dann noch mal eine Umverpackung. Nee, sondern das ist alles in einem. Lege ich da rein, mach das zu und schicke das weg. Und auch diese Kartons, die werden nicht irgendwie in Osteuropa oder so hergestellt, sondern die werden auch hier in Deutschland produziert, was das Ganze einen Ticken teurer macht. Aber dafür ist das auch hier made in Germany, wie der ganze Rest auch.
Das heißt, bei euch könnte man einen richtigen Öko Stempel drauf.
So gesehen schon. Und auch das Klebeband, das Papierklebeband, unsere Aufkleber, die wir verwenden, die glänzen zwar schön, aber das ist kompostierbar. Das ist aus Reispapier oder was. Kompostierbares Material. Also kein Plastik, ist alles plastikfrei. Mhm. Alles, was wir haben, unsere Flyer, die wir reinlegen, sind aus recyceltem Papier.
Also jetzt nichts in der Kette, wo man sagt, man ist ja heutzutage schon fast state of the art, ne?
Ja, ja.
Oder wer sich nicht dran hält, der wird schon abgestraft, so ungefähr.
Ja,
oder wird
ja, also.
Weil es gibt ja meistens immer nur ein Lager günstig.
Ja.
Ist scheißegal, in Anführungsstrichen. Aha. Mittelpreisig bis teuer, wo man schon eigentlich die Erwartung hat, dass es ökologisch ist. Oder?
Ja, wobei.
Biologisch, ökologisch.
Ja, wobei. Es wird halt sehr viel, das habe ich so in den letzten Monaten, Jahren erfahren, es wird halt überall steht halt irgendwie nachhaltig und keine Ahnung was drauf. Was es aber nicht unbedingt ist, weil was ist denn wirklich nachhaltig? Also wenn du sagst, ich kaufe, ich habe eine Glasverpackung für irgendwas anstatt Kunststoff, hol das aber aus China. Ist das dann noch nachhaltig oder ist das dann nicht mehr nachhaltig?
Die meisten würden wahrscheinlich sagen, es ist nicht nachhaltig.
Ja, aber die werben halt dann damit, dass es nachhaltig ist, weil es halt eben Glas ist, kein Kunststoff.
Also es kann ja sein, dass es nachhaltig ist. Das kann ja durchaus sein. Mhm. Weil es aus einem Rohstoff angefertigt wird, der auch wiederverwendbar ist.
Mhm. Ja, aber der CO2-Abdruck ist
ja das ist wieder was anderes, ne?
Deswegen, also man muss das schon sehr relativieren, was habe ich so, meine Erfahrungswerte so in der letzten Zeit. Ich war auch oder wir waren halt im August zum Beispiel auf zwei großen Fachmessen und haben auch viel mit den Leuten gesprochen. Und wenn du dann halt siehst und hörst, dass sie sagen, ja, wir haben das und das sind unsere Produkte und die sind halt nachhaltig hergestellt. Und dann stellst du fest, ja, das ist auch da quasi aus China, das kommt aus Vietnam und dies und jenes. Und dann bauen die das nur zusammen und dann ist das Made in Germany. Und dann, ja.
Made in Italy ist auch nicht mehr Made in Italy, ne? Wie es früher mal war.
Eben.
Ich habe tatsächlich mal einen Bericht gesehen, dass es in Italien ein Dorf gibt, wo eigentlich nur noch chinesische Bekleidungsunternehmen sind, die dort fertigen.
Aha.
Das ist wirklich wie Kleinasien in Italien.
Okay.
Auch nur aus einem Grund. Made in Italy.
Okay.
Muss ich mal anschauen. Es ist sehr, sehr spannend. Sehr,
das habe ich noch nicht gehört, aber gibt es. Interessant. Ich glaube auch, um bei dem Thema zu bleiben, ich glaube auch, dass Tesla und Elon Musk auch nur deswegen hier in Deutschland seine Autos herstellt, damit er sagen kann, dass es das Autos made in Germany. Das sind deutsche Ingenieure, deutsche Techniker und keine Ahnung was. Und das ist halt deutsches Qualitätsprodukt, weil es halt in Deutschland produziert wurde.
Und wahrscheinlich der deutsche Staat richtig Geld reingepumpt hat, damit er hier hinkommt.
Das wahrscheinlich auch. Aber er wird ja nicht gekommen sein, weil der Staat gesagt hat, komm hier unbedingt rüber. Sondern der wird sich dann überlegt haben. Die denken
ja mal langfristig.
Der wird sich überlegt haben, okay, was brauche ich? So ein Titel Made in Germany wäre schon cool, weil das meine Qualitäten international hebt.
Ja.
Und dann wird er wahrscheinlich mit ein paar Leuten gesprochen haben, die gesagt haben, super, Tesla will zu uns kommen.
Ich weiß gar nicht, ob die das alles produzieren oder ob da auch vorgefertigte Sachen kommen.
Da kommen mit Sicherheit auch vorgefertigte Sachen.
Ich weiß es gar nicht. Genau. Man hört ja immer das von Tesla, das von Tesla. Ich bin mal ein Probe gefahren, fand's geil.
Ja,
qualitätstechnisch glaube ich auch, dass die deutsche Automobilindustrie in Deutschland ganz schön abnimmt. Also die aus dem Ausland, die Produkte, die hier reinkommen, die sind schon sehr gut gemacht. Du kriegst viel mehr für weniger Geld.
Japanische oder asiatische Autos?
Ja, definitiv.
Amerikanische Autos, geht so?
Bin ich schon nicht gefahren.
Ja, die sind qualitativ, glaube ich, jetzt, wenn du so einen klassischen Mustang nimmst oder sowas.
Ja gut,
die sind halt nicht so.
Es ist mehr Schein denn sein, ne?
Ja.
Das ist ja in Amerika bei vielen Sachen leider so.
Eben.
So, aber es ist halt ein anderes Thema.
Ja, das stimmt.
Jetzt wird's spannend.
Jetzt wird's spannend. Hau raus.
Haben eure Schneidebretter besondere Merkmale? Wie unterscheidet ihr euch mit den Schneidebrettern von anderen Herstellern? Gibt es da irgendwie verschiedene Technologien, die ihr speziell für eure Schneidebretter nutzt? Oder ist es allgemein gleich?
Also, unsere Bretter unterscheiden sich vom Wettbewerb. Das liegt zum einen an der Qualität des Holzes. Mhm. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass wir halt immer A-Ware nehmen. Was das Ganze halt eben
und ich glaube stabiler, auch,
schicker, schöner macht.
Ihr macht ja wirklich alles, ne? Von A bis Z.
Wir machen komplett alles. Also wir kaufen.
Ich denke mal, dass es auch Firmen gibt, die vorgefertigte Ware einkaufen.
Ja.
Zack, 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 ne? Die Menge macht, sag ich mal.
Es gibt recht viele. Wenn du in einer gewissen Menge produzieren möchtest und entsprechend viele Schneidebretter dann auch verkaufen möchtest, dann müsstest du eine Schreinerei haben, die extrem groß ist, und dann brauchst du auch sehr viele Leute dazu, weil das halt einfach zeitaufwendig ist.
Im Endeffekt macht es die Menge dann.
Genau. Ja. Und dann bist du irgendwann an dem Punkt, und da waren, glaube ich, so in der Vergangenheit so ein paar Leute, die einfach sagen, ich kaufe die halt eben günstig ein. Mhm. In Asien eher weniger, weil die Qualität da dann schon niedrig ist.
Aber im Ostblock wahrscheinlich.
Ja, du kriegst dann auch viele, es gibt so den einen oder anderen, der halt eben dann in Slowenien einkauft. Und dann kriegt er halt eben seine Bretter und macht vielleicht noch seinen Stempel drauf.
Ist ja bei vielen Sachen heutzutage, ne?
Und das war's.
White Label und dann.
Richtig.
Gibt's ja heutzutage.
Und da werden wir, glaube ich, mittlerweile zu den ganz, ganz wenigen in Deutschland, die komplett das in Handarbeit herstellen. Mhm. Also, wenn man, es gibt so einige kleine, also wirklich kleine, die eine kleine Werkstatt haben, die ein paar Bretter dann im Monat herstellen und so weiter. Nehmen wir die mal außen vor, die das so halb professionell machen. Mhm. Bei denen, die das wirklich professionell machen, beruflich machen, behaupte ich mal, dass wir zu den ganz wenigen gehören, die tatsächlich komplett in Deutschland herstellen. Auch wenn das manchmal den anderen Eindruck macht.
Habt ihr schon mal an so eine Kooperation gedacht?
Mit wem?
Ich habe da jemanden im Kopf gehabt, wo wir immer mal ein Schneidebrett für machen wollten. Kannst du dich noch grob grau dran erinnern?
Nee, gerade nicht.
Mit so einem Glückspilz drauf? Kannst du dich noch dran erinnern?
Nee.
Wo du mal was einlädern wolltest?
Oh. Ja. Was war das? Das war irgendein, der auf Social Media sehr stark war. Ich weiß nicht, wer war das?
Glückspilz ist das gewesen.
Hieß nicht Glückspilz? Ja.
Wenn alles klappt, habe ich den Chef davon ja bald auch am Podcast. Hoffe ich mal.
Ja, cool. Dann stellen wir Kontakt her.
Ja, habe ich ja schon damals.
Wir haben ja
drüber gesprochen. Ich habe denen das ja gesagt. Weil immer
lesen kann ich halt nicht, weil wie gesagt, es ist ja viel viel Handarbeit und unser Logo, das wir da machen, das wird mit einem Brennstempel gemacht. Wir haben auch den einen oder anderen Kunden, Fachhändler, für den wir dann auch seine eigene Firmenmarke noch dazu gemacht haben, mit einem eigenen Brennstempel.
Vielleicht haben wir dann ja auch jemanden, der Zuhörer, der dich, euch, wie auch immer, so ein bisschen im Lasern unterstützen könnte.
Wenn das in der Nähe wäre, wäre das gar nicht so verkehrt. Da könnte man schon mal so ein paar Firmennamen
so eine Kleinstauflage oder so
zusätzlich mit reinmachen. Ansonsten machen wir das halt mit extra Brennstempel.
Ja, aber die musst du ja immer anfertigen lassen.
Ne? Ja, ja.
Das ist ja dann ja wahrscheinlich auch nur.
Ja, wenn du aber, keine Ahnung, 20, 30, 40 Stück holst von den Brettern, dann können wir auch schon mal einen eigenen Stempel machen lassen.
Ja, aber so ein Laser, den hast du da stehen, packst das Schneidebrett rein und zup, zup, zup.
Ja. Ja, könntest du so machen.
Wenn einer draußen ist.
Da sind wir wieder bei diesem ganzen Thema auch Personalisierung und so weiter. Es gibt.
Bin ich ja so ein totaler Fan von.
Ja, es gibt aber auch auf Etsy zum Beispiel findest du viel oder sagst, ich hole mir ein Schneidebrett, das ist personalisiert. Da geht's aber mehr darum, dass die Leute was Personalisiertes haben wollen und gar nicht so, da ist nicht im Fokus die Qualität des Brettes, sondern eben, dass es personalisiert ist.
Oftmals auch zum Verschenken.
Zum Verschenken, genau. Und da guckst du dann da, dass du ein möglichst hochwertiges Brett hast, eher nicht, sondern eher, was sieht gut aus, was sieht lustig aus, wo kann ich irgendwas draufschreiben und gut ist. Und das ist so der Bereich, wo wir dann auch von Anfang gesagt haben, wir wollen ja eigentlich gar nicht rein.
Aber vielleicht kann man ja beides trotzdem miteinander verbinden.
Wenn man das, also ich glaube, wenn man das verbindet mit Markennamen von Firmen, dann finde ich das eine schöne Sache. Aber wenn jetzt, keine Ahnung, irgendein Name von der und der heiratet und das steht dann auf diesem Brett drauf, dann glaube ich, ist das nicht so unser
Ding. Nee, das wäre auch, ich glaube, da wäre.
Wird nicht passen.
Wirtschaftlich würde das, glaube ich, auch nach hinten losgehen. Zumindest jetzt für solche Angelegenheiten.
Ja, weil dann sind wir, rein thematisch oder imagemäßig auf dem Level mit ganz vielen personalisierten Brettern, was wir aber nicht sind, sondern wir haben unsere Marke. Unsere Marke ist Wuchels und dafür steht das Brett.
Ich hab ja gehofft, dass du heute dran denkst, die Untersetzer mitzubringen. Die hätten wir schön.
Wollte ich dir auch Untersetzer? Was wollte ich dir alles mitbringen?
Alles.
Untersetzer? Alles. Mist, verdammt. Habe ich alles da?
Ja, der Mann wird älter.
Ja, das kann man wohl sagen.
Und grauer.
Und auch grauer. Wohl. Nee, weniger. Weniger.
Ja, weniger und weniger grau.
nee, ich alles hier mitbringen kann.
Alles gut.
Wir haben sogar Untersetzer, da ist auch unter einem Untersetzer ist dann sonst noch so ein Flaschenöffner. Das heißt, du hast dann vier Untersetzer und unter einem Öffner hast du so einen Flaschenöffner für Bierflaschen.
Selber eingefallen? Ich habe dir mal was Geiles
gesagt. Ein Mitarbeiter von mir kam damit um die Ecke.
Echt? Geil. Ja. Geile Idee.
Und sagt dann hier.
Ich hab dir mal was gezeigt mit Bierkisten zum Draufsetzen.
Ja.
Lass dir das mal in den Kopf gehen.
Ja, aber dann bist du wieder.
Preislich bist du natürlich bei viel mehr als das, was sie normalerweise kosten würden.
Ja, da kannst du aber so ein Standard-Bambus-Ding nehmen, weißt du, und nimmst das, und weil das ist ja nur zum Draufsetzen. Oder halt so für.
Ja, ja, das ist nur zum Draufsetzen.
Ja, das ist dann nicht so. Wir sind so in dieser Fine-Dining-Zielgruppe.
Wie eine etwas andere Schiene, ne?
Es war eh so, dass wir am Anfang habe ich da auch lange überlegt, in welche Richtung gehe ich und so weiter. Du weißt ja, ich komme ja eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Mhm. Und habe halt ewig viel über Amazon verkauft früher. Und da lag es natürlich nahe, dass ich mir überlegt habe, okay, wenn ich die dann herstelle, ich wollte ja was machen, was ich selbst produzieren kann, was halt eben nachhaltig ist, nicht irgendwie aus Fernost kommt und so weiter. Und kann die dann halt gut auf Amazon verkaufen. Wobei ich dann gesagt habe, nee, dann konkurriere ich wieder mit den ganzen Massenproduzenten.
Ja, gut.
So günstig kann ich nicht herstellen. Das ist, entweder ich mache es eine sehr günstige und billige Qualität. Das kannst du aber in Deutschland gar nicht machen, weil du mit den Lohnkosten und so weiter nie dahin kommst, dass du wirklich super billig produzieren kannst. Andererseits habe ich gesagt, okay, ich kann eine gewisse Qualität produzieren. Das kann ich machen. Müsste aber dann deutlich mehr nehmen als diese super billigen auf Amazon-Bretter. Jetzt rede jetzt nicht von Bambus, sondern bleiben wir bei Eichebrettern. Kann ich aber so, in den Preis kann ich nicht mitgehen, wenn ich es in Deutschland produziere. So, und dann habe ich mir überlegt, dann bin ich irgendwo so in der Mitte. Das interessiert kein Mensch, wenn du da in der Mitte bist. Also entweder machst du es super günstig und gehst auf Masse, dann musst du aber in Fernost kaufen, da reicht dir auch Slowenien irgendwie sowas nicht mehr wirklich, sondern musst du auch in Asien kaufen. Oder ich gehe in die andere Richtung. Und da ich von meinem Dingens her eher so bin, dass ich eher kann auch manchmal ein bisschen nervig sein, auf Details achte und lieber was Gutes produzieren möchte und nicht so halb gut. Und da habe ich auch mehr Spaß dran. Habe ich mir gesagt, ich mach's richtig. Also ich versuche das allerbeste Schneidebrett herzustellen, was ich herstellen kann, was irgendwie geht. Deswegen auch die Edelstahlfüße drunter, die wir in Aschaffenburg drehen lassen, die wir selbst designt haben oder mein Bruder hat die designt, um genau zu sein. Da machen wir halt das so perfekt wie möglich. Das Beste, was du irgendwie bekommen kannst, mit allem drum und dran. Das beste Holz, das beste Öl, das beste Wachs, alles. Was dann halt eben so seinen Preis dann hat. Aber dafür hast du halt die Top-Qualität, die du halt bekommen kannst.
Ja,
gut,
das Ding hält ja auch ein Leben lang.
Es hält ewig.
Ja.
Es hält ewig. Und dann bin ich halt eben in diese Schiene gegangen und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und wir haben jetzt gerade so die letzten Wochen, wie gesagt, wir haben ja im August so auf Fachmessen, um mal so den B2B-Bereich abzuklappern. Und das funktioniert ganz gut. Wir sind jetzt tatsächlich in ein paar richtig großen
Top. In einem Laden, da habe ich dir geschrieben gehabt, da müssen wir gleich mal drüber schnacken, ob du da Sonderkonditionen bekommst. Die haben nämlich ein geiles Produkt, was ich im Moment haben möchte.
Welche?
Bei Manufaktum,
ja, genau.
Da gibt's so interessante Trinkflaschen.
Aha.
Die gibt's ziemlich selten von Memo Bottle.
Okay.
Die finde ich super praktisch, weil die sind nicht so, wie da vorne steht, also eine normale, ne?
Mhm.
Die ist auch nice, ne? Hallo. Aber die ist natürlich relativ bulky, ne? Also wenn du die jetzt in eine Tasche packst, Memo Bottle, die sind flach.
Aha.
Die sind flach und die kannst du wie im Buch in deine Tasche packen.
Okay.
Nachteil ist, das Ding steht nicht, es kann nur liegen. Außer du nimmst noch einen Ständer, wo du
sehr gut
für eine Flasche. Es gibt es wirklich. Und die sind dich vom Prinzip ganz cool. Die haben sie wirklich so extra designt, weil sie einfach keinen Bock hatten, so eine große Flasche irgendwie in ihren Rucksack oder so zu klatschen. Ne? Oder in eine Laptoptasche.
Ja, aber genau das ist halt eben richtig. Du hast halt, wenn du so eine Flasche mitnimmst oder Getränkeflasche insgesamt oder halt, was ich gerne mitnehme, ist halt so ein Thermosbecher für meinen Tee und den stopfst dann da rein und unpraktisch.
Und das haben die jetzt wirklich in so flach.
Okay. Kenne ich nicht. Schau ich mal an. Bei Manufaktum, da kommen wir jetzt rein, haben wir lange dran gearbeitet. Ob ich da jetzt irgendwelche Sonderkonditionen
kriege, weiß ich nicht. Aber musst du dir trotzdem mal angucken. Ich finde das Konzept cool. Ich meine, wenn ihr bei Manufaktum drin seid, ist eh mega.
Ist
eh
geil.
Echt.
Wir waren ja jetzt das zweite Mal auf dem Küchenfestival bei Manufaktum und es ist beide Male richtig gut gelaufen. Wir sind, ich weiß nicht, ob ich es erzählt hatte, wir sind jetzt auch seit zwei, drei Wochen bei Franzen, Kaufhaus Franzen in Düsseldorf auf der Kö.
Doch, hast du erzählt.
Gegenüber von Gucci. Ja. Eins der Top-Interieur-Kaufhäuser Deutschlands. Und die verkaufen auch richtig gut.
Also ja, Düsseldorf, ne?
Ja, aber unsere Bretter gehen da echt gut.
Ja gut, das hat schon ein Alleinstellungsmerkmal, ne? Es ist ja so.
Ja. Und das ist halt top. Das ist halt da in dem Bereich bewegen wir uns. Die Zielgruppe, die da hingeht, die ist auch interessiert an unseren Brettern.
Ja.
Das passt schon. Deswegen, ja, wie schon gesagt, wir versuchen halt die
Paris, New York kommt noch, ne?
Paris, New York kommt
noch. Kommen wir nämlich gleich zu der nächsten Frage. Ob es Zukunftspläne gibt. Jetzt auch produktpalettentechnisch haben wir gerade schon drüber gesprochen. Expansionstechnisch wahrscheinlich, weil ich glaube, so ein Betrieb, der so viel Handarbeit macht, ich glaube, es gibt auch irgendwann so einen Peak. Wenn du da drüber bist, dann ist es, glaube ich, nicht mehr gut, ne?
Eben. Das sehe ich genauso. Weil irgendwann musst du halt auf Masse produzieren und da ging es Wettbewerbern wahrscheinlich ähnlich. Wenn du halt eine gewisse Menge erreicht hast, musst du anfangen. Du kannst ja nicht immer mehr Leute einstellen. Theoretisch schon.
Ja, aber dann wird es irgendwann nicht mehr.
Macht dann nicht mehr so viel Sinn. Ja. Und dann fängst du irgendwann an und holst dir noch 10C-Maschine und holst dir, keine Ahnung, Maschine, wo du halt eben das Brett gleichzeitig schleifen und phasen und keine Ahnung, was alles kannst. Dann bist du aber nicht mehr bei der Handarbeit und dann kommst du schon so langsam in die industrielle Herstellung rein.
Aber dann seid ihr ja wahrscheinlich jetzt schon so an dem Stand.
Jetzt ist alles gut.
Ja.
Wir kriegen das alles noch so hin, können auch noch wachsen. Wir wollen auch noch wachsen. Aber halt eben nicht so ewig groß.
Wachsen von der Menge oder von der Produktpalette?
Also von der Menge haben wir noch ordentlich Luft.
Ja.
Weil wir auch nicht jeden Tag in der Werkstatt sind, sondern wir haben da noch ein bisschen, von der Menge her haben wir noch Luft. Wir haben vom Sortiment noch einiges. Also Schneidebretter ist das unser Kernsortiment. Das können wir, das machen wir. Messerblöcke sind jetzt halt dazu gekommen. Es gibt halt noch so ein paar andere Küchenaccessoires, die du noch dazu, ein ganz einfaches Beispiel, so ein Tablethalter oder ein Buchhalter oder deine Rezepte hast. Oder ein schönes Backbrett oder sowas. Aber das sollte halt dann schon anders sein als diese Standarddinger.
Habt ihr schon das Brett für die Zerankochfeld? Wolltet ihr auch mal machen?
Haben wir aber nicht online.
Warum nicht?
Weil wir das eigentlich wir haben das gebaut. Dann waren wir mit Manufaktum in Gesprächen. Die wollten das dann, haben wir gesagt, okay, für euch exklusiv.
Mhm.
Dann hat sich das alles so ein bisschen gezogen und gemacht und getan. Jetzt sind wir endlich da so weit, dass wir mit denen da zusammenarbeiten können. Wobei die jetzt wahrscheinlich nicht die Kochfeldabdeckung nehmen oder wir denen was anderes vorgeschlagen haben. Und ich habe noch so zwei, drei andere Produkte, die ganz gut laufen, die ich aber immer noch nicht online habe. Also ganz gut laufen heißt dann, wir sind ja auch auf diesen Landpartien und so dieses Jahr viel unterwegs, um das mal auszutesten. Und da laufen zum Beispiel diese Frühstücksbrettchen. Ich habe dir da zwei mitgebracht oder drei.
Mhm.
Die einfachen, du hast ja eine Stirnholz-Variante. Die einfachen Frühstücksbrettchen, die laufen da sehr gut.
Ja gut, das ist auch eine Preisfrage, ne? Wenn man
ist auch eine Preisfrage.
Wenn wir uns mal ehrlich nehmen, ist das ja noch erschwinglicher als das andere.
Ja.
Und es macht natürlich einen guten Eindruck, wenn du so ein großes Brett schon hast, ein richtiges Schneidebrett und dann das passende Zubehör dafür, ne?
Und das ist auch etwas, was wir sehr oft feststellen. Wir hatten ja ganz am Anfang uns gedacht, naja, wenn wir so ein Brett herstellen, das halt eben quasi unkaputtbar ist, wenn man es nicht in die Spülmaschine steckt, dann verkaufen wir ein Brett pro Haushalt.
Das ist immer die Problematik daran.
Das ist die Problematik daran. Aber ja, es ist tatsächlich so, dass wir immer wiederkehrende Kunden haben, die dann halt, jetzt mal von der Wachsdose abgesehen, die dann Frühstücksbrettchen dazu kaufen, die eine Magnetleiste dazu kaufen, also für die Messer, die ein Zweitbrett kaufen, ein größeres oder ein kleineres, oder auch sehr viel als Geschenke. Mhm. Und mein bestes Beispiel ist, da waren wir auf so einer Veranstaltung in Münster, da hat eine, da war eine Familie da und die haben sich ein Schneiderbrett gekauft. Und irgendwann hat sie dann nach 2 Monaten was angerufen und sagte, yo, meine Kinder haben das gesehen, fanden das auch toll und jetzt möchte ich dir das zu Weihnachten schenken. Ich habe 4 Kinder.
Oh, ja.
Kamen sie dann vorbei, zogen sie in die Manufaktur, wir haben da so einen kleinen Showroom, hat noch eine Freundin mitgebracht und hat sie 4 Bretter mitgenommen und die hat auch nochmal 2 mitgenommen. Perfekt. Also das ist, wir haben immer diese, also wiederkehrende Kunden, mehr als wir erwartet haben, was mich natürlich sehr, sehr freut. Und was mir zeigt halt, dass die Leute mit den Brettern sehr zufrieden sind und sagen, okay, ich kaufe da noch was zusätzlich, ich kaufe noch ein weiteres Brett oder verschenke das an Freunde, Verwandte. Das läuft eigentlich sehr gut.
Und die Produktpalette so ein bisschen auszuweiten für so kleinen Sachen, ja. So, macht ja auch durchaus Sinn, ne?
Ja,
weil ihr habt auch bei manchen Sachen Abfälle in Anführungsstrichen, wo du noch andere Produkte draus machen kannst. Da sind wir ja wieder beim Thema Nachhaltigkeit.
Da sind wir bei dem Thema Nachhaltigkeit. Also wir versuchen alles, was wir irgendwie haben, zu verarbeiten. So sind auch die Frühstücksbrettchen entstanden, dass wir sagen, okay, wir haben da Holz und bevor wir das dann irgendwie, keine Ahnung, wegschmeißen, verbrennen oder sonst irgendwas, dann versuchen wir daraus noch verschiedene Sachen zu machen. So sind die, wie gesagt, die Frühstücksbrettchen entstanden, so sind die Untersätze entstanden, das waren sogar noch die Reste von den Frühstücksbrettchen, dass wir dann irgendwie was machen und die Untersetzer, die geben wir auch gerne dann mal als Geschenk mit, wenn wir Bretter verkaufen, dass wir das halt ein Gimmick halt dabei haben. Aber das müssen wir halt eben nicht wegschmeißen. Und auch was die ganzen Späne angeht, versuchen wir, das auch sinnvoll zu nutzen. Zum Beispiel für Trockentrenntoiletten beim Camping.
Und so. Ah, stimmt.
Ja.
Da kann man die echt verwenden.
Da kann man die verwenden. Man kann auch diese Kokosdinger da kaufen. Ja. Muss man aber nicht. Man kann auch.
Das heißt, du gehst demnächst ins Toilettengeschäft auch.
Also ich verwende die selbst oder wir verwenden die selbst, wenn wir mit dem Camper unterwegs sind. Und jeder, der Späne haben will für seine Trockentrenntoilette, kann die gerne haben.
Also falls ihr jetzt irgendwie...
Ja, falls jemand Interesse hat, einfach vorbeikommen, mitnehmen.
So super. Hast du die nächsten Kunden schon?
Okay, genau. Und dann habe ich auch mal ein paar Säcke hier an das Tierheim gebracht, bei uns in Soest, die ja auch immer Streu kaufen für... ihrer, keine Ahnung, was Hasen haben die da gehabt und für die Hunde und was weiß ich was, so dass sie halt Dinge auslegen können. Für Pferdehöfe und so weiter. Und da versuchen wir, die halt, soweit es geht, sinnvoll zu verteilen.
Ja. Das ist super.
Dass wir nicht da irgendwie so wenig Müll wie möglich produzieren.
Kommt die letzte Frage.
Sind wir soweit?
Kommt die letzte Frage. Wir haben tatsächlich relativ viel geredet, auch über so ein bisschen abgeschweift. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, das gehört dazu. Wir kommen gerade noch mal zur letzten Frage.
Ja.
Wie das aussieht mit Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen.
Grundsätzlich gerne. Und da machen wir das halt so, dass wir, also zum einen Teile, die wir jetzt halt haben, wie zum Beispiel die Füße, die Edelstahlfüße, die werden halt nach Aschaffenburg gedreht. Das ist halt, mit denen kooperieren wir halt. Oder jetzt für unsere magnetischen Messerblöcke. Mhm. Auch die Edelstahlplatten und die Füße werden halt dahergestellt. Kooperationspartner bei Bienenwachs zum Beispiel. Da verwende ich zwar ein Bio-Bienenwachs, aber ich gehe auch gerne mal ich kooperiere da gerne mal mit Imkern aus der Region, die auch immer wieder Bienenwachs herstellen in kleineren Mengen. Da kommt es halt immer drauf an, wie gut sind die, also von der Filterung her und so weiter, was sie dann so produzieren können. Das finde ich immer ganz gut, um mit denen zu kooperieren oder mit denen oder regional zu arbeiten. Und ansonsten, ja, all das, wir haben ja schon drüber gesprochen, all das, was wir da haben oder was ich da verwende, kommt alles aus Deutschland. Also es ist alles quasi
made in Germany.
Ja.
Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher, ob made in Germany, ob das ganze Thema danach kam oder davor kam?
Ich glaube, danach.
Danach, ne?
Ja.
Ist das jetzt gut oder ist das schlecht?
Weiß ich nicht. Kriegen wir das nochmal hin?
Also wir hatten, Ja, Made in Germany.
Made in Germany.
Ganz großes Thema eben.
Ja, es wird leider immer sehr verwässert, weil alles, was irgendwie aus Teilen aus der Welt überall zusammengetragen wird und dann hier zusammengebaut wird, heißt dann schon Made in Germany. Und bei den Schneiderbrettern so ist es halt auch nicht anders. Es gibt halt, ich weiß gar nicht, ob wir das da hatten.
Was brauchen wir jetzt noch? Dass du jetzt oder dass auch ein Unternehmen total Made in Germany ist, also wäre bei ja im Endeffekt nur noch der Leim, ne?
Also der Leim ist tatsächlich nicht made in Germany. Aber ansonsten, wie gesagt, die Füße, die Verpackung, die Aufkleber, die Gummifüße, also die nicht die Hehlschall, sondern die Gumminoppen, die da unten drunter sind.
Die Schrauben müssten wir noch gucken, ob die Firma Spatz.
Genau, die Schrauben, da weiß
ich. In Deutschland
nicht genau,
herstellt.
Genau, da verwende ich die Schrauben von Spatz, weil die halt einfach sehr gut sind. Ich habe ja schon einige getestet. Und da bin ich mir nicht sicher, ob die in Deutschland hergestellt werden oder nicht. Aber
vielleicht erfahren wir das ja jetzt.
Der Rest ist eigentlich alles
aus. Aber dass der Leim tatsächlich, dass es jetzt kein Leim gibt, der so lebensmittelecht ist, den.
Also es gibt keinen Deutschland. Deutschen, ist mir nicht bekannt. Sag es mal so, ist mir nicht bekannt und ich habe viel gesucht, aber ich habe da keinen gefunden, einen lebensmittelzertifizierten D4-Leim, also einen wasserfesten Leim.
Ja, vielleicht erfahren wir jetzt ja mehr. Das wäre natürlich
super.
Dann haben wir.
Weil perfekt wäre es, wenn alles komplett zu 100% made in Germany ist. Also alles.
Ja, habe ich schon gemerkt. Da hättest du richtig
Lust drauf. Da hätte ich richtig Bock drauf. Ja,
das merke ich schon.
Nicht ja, also irgendwie von
wäre natürlich auch komplett made in Germany. Selten mittlerweile in Deutschland, ne? Dass wirklich alles made in Germany ist. Von der Produktion bis zur Herstellung.
Ja, ich glaube, da gibt
viel gibt es da nicht mehr. Doch, wahrscheinlich viele kleine Firmen, ne, die sich dann.
Ja, aber selbst bei den kleinen Firmen, wenn die jetzt ihre Gläser kaufen zum Beispiel, um irgendwas abzufüllen, was auch immer, dann ist dann auch da die Frage, wo kommt das her? Wo wird das produziert?
Gibt es überhaupt noch eine
Glasfabrik in... Das ist halt der Punkt. Das Doofe ist, wenn du auch bei Lebensmitteln zum Beispiel oder Abfüllen von Flaschen oder sonst irgendwas, wenn du das als kleine Firma hier machen willst, dann musst du... Also entweder... Bist du dann bei der Firma, die sagen, ja, du willst dein eigenes Glas haben, Abfüllglas, dann musst du, keine Ahnung, tausende Stück davon kaufen auf einen Schlag. Oder du hast dann eine Firma, die sagen, ja, wir machen dir das, aber dann kostet es ein Vermögen. Naja. Das ist halt total unrealistisch.
Eins von beiden ist es meistens, ne?
Richtig. Also, was ist die Alternative? Dann gehen halt die Leute auf AliExpress oder sonst wo und suchen sich dann halt eben diese Gläser aus. Dann kriegst du die sogar mit deinem eigenen Branding drauf und weißt du nicht, was alles. Und dann kommt das halt auch eben aus Fernost.
Ja.
Und und wie gesagt, bei den Messen haben wir so einige Leute kennengelernt, die halt eben Sachen machen, von denen sagen, das ist nachhaltig produziert. Ja, aber wenn du dann genauer hinguckst, ja, es ist halt eben nicht alles so.
Aber es ist ja bei vielen heutzutage.
Ist leider bei vielen so. Ja. Lässt sich auch nicht anders vermeiden. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann sage, hey, dann, was du da geschrieben hast und so, stimmt gar nicht. Nee, das ist Quatsch. Sondern es ist halt einfach so, es ist teilweise gar nicht anders möglich, weil wie dir bei dem Beispiel Glas ist, du kriegst es als kleines Unternehmen gar nicht hin. Entweder musst du riesen Mengen kaufen oder halt zu utopischen Preisen.
Na gut, irgendwann also, sagt der Endkunde ja auch, okay, bis zu einem Punkt und nicht weiter, ne?
Genau, deswegen kriegst du das halt einfach nicht hin. Als kleines Unternehmen hast du es halt irgendwie sauschwer. Ja. Deswegen musst du auf solche Sachen dann zurückgreifen. Ist auch legitim, geht gar nicht anders. Aber mein Wunsch, mein Traum wäre es tatsächlich, wenn das komplett zu 100% wäre, da hätte ich Bock drauf.
Hoffentlich meldet sich Spatz bei uns.
Ja, genau.
Und sagt, dass sie made in Germany sind, wirklich. Wäre natürlich cool.
Das wäre cool.
Und wenn es jemanden gibt, Der einen Leim hat, wie heißt das nochmal?
D4. Also die höchste Wasserresistenzstufe, wenn man das so nennen möchte.
Und das dann auch angefertigt, beziehungsweise
und Lebensmittel zertifiziert und das quasi in Deutschland hergestellt wird. Das wäre cool. Ja. Da wäre ich direkt.
Wenn das Ganze funktioniert und wir da Infos kriegen, dann machen wir nochmal einen Podcast dazu. Ja. Rund um Leim und rund um Spackschrauben. Super, damit sind wir durch.
Ja, super, vielen Dank.
Und
sehr viel Spaß gemacht.
Sehr schön, das freut mich.
Alles klar, super.